Ja, okay. Hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Thema lautet Linked Open Data, warum offen nicht genug ist und wir unsere offenen Daten auch untereinander verlinken müssen oder zumindest sollten. Ja, das ist eine Kombination der Themen Open Data. Mit Open Data befasse ich mich schon seit ein paar Jahren auf dem politischen Weg und Linked Data, womit ich mich im Studium beschäftigt habe und ein Thema, was ich auch derzeit in meiner Freizeit noch angehe. Und um euch das Ganze ein bisschen näher zu bringen, fangen wir mal mit etwas an, was wir alle kennen und lieben. Das World Wide Web. Das World Wide Web ist großartig. Das besteht aus Dokumenten, die miteinander verlinkt sind. Und wenn ich ein Dokument habe, dann habe ich da in der Regel viele andere Links auf andere Dokumente. Wenn ich einen solchen Link dann abrufe, dann rufe ich ein anderes Dokument ab, was gegebenenfalls auf einem völlig anderen Server, auf einem ganz anderen Teil der Erde liegen kann. Brauche ich nicht näher zu erläutern, kennen wir alle und ja, ist großartig. Was wir jetzt tun, ist ein kleines Gedankenexperiment, was ich schon immer mal gerne tun wollte. Wir dekonstruieren dieses World Wide Web. Und wir fangen damit an, so à la Spiegel Offline, die externen Links zu entfernen. Reicht ja, wenn wir unsere eigenen Subseiten, unsere eigenen Seiten in unserem Webprojekt verlinken, aber nicht mehr auf andere Stellen im World Wide Web, also nur auf dem gleichen Server oder zumindest im gleichen Bereich. Ja, wenn wir schon so weit sind, können wir auch die restlichen Links eigentlich auch entfernen. Was spricht denn eigentlich dagegen? Und einfach einen Server bereitzustellen, wo dann die Dokumente irgendwie in einem Inhaltsverzeichnis aufgelistet sind und wenn ich auf den Server connecte, kriege ich halt die Dateien aufgelistet und kann mir dann aussuchen, welche ich davon dann abrufe. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und stellen die Dateien gar nicht mehr so einzeln für sich ins Web abrufbar, sondern bieten auf unseren Servern nur noch Pakete zum Download an. Da sind die Dokumente schön säuberlich verpackt, kann auf den Server connecten, kann sich das Paket runterladen, auf seinem Rechner dann entpacken und ausdrucken kann man auch, das ist immer gut. Ja, wunderbar. Ist aber immer noch ein bisschen zu schön, können noch einen Schritt weiter gehen und ja, macht jeder sein eigenes Format. Der andere bietet tatsächlich noch HTML-Dateien vielleicht zum Download an, der andere Word-Dokumente und wieder ein anderer Plaintext oder irgendein eigenes Format. Da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, das ist dann alles Mögliche, nur nicht mehr das World Wide Web, wie wir es kennen und lieben, mit all seinen Vorteilen. Ja, die gute Nachricht ist, das World Wide Web ist tatsächlich ein weltweites Web aus verlinkten Dokumenten. Und ja, das ist auch gut so. Die schlechte Nachricht ist, und darum soll es heute gehen, die Daten im Web sind das nicht, sie sind kein verlinktes Web, sondern sind oftmals tatsächlich ZIP-Archive mit irgendwelchen Daten in irgendwelchen Formaten, die ich runterladen kann und mir dann auf meinem Rechner angucke. Das ist eben kein Web in dem Sinne, wie wir es mit Dokumenten haben. Und das Ziel von Linked Data ist es, eben diese Daten tatsächlich in ein eigenes Web of Data zu konvertieren. Also die Daten, die jetzt im Web sind, sollen selbst zum Web werden. Die Daten selbst sollen untereinander verlinkt werden. So, jetzt ist es natürlich so, dass wir heute schon ziemlich viele Daten im Web haben. Ja, also fast keine Webseite oder fast jede Webseite hat heutzutage irgendeine Datenbank oder in irgendeiner Form strukturierte Daten im Hintergrund, die ich dann über verschiedene Wege abrufen kann. Ja, also dieses Datensilo ist ein ganz schöner Begriff dafür, das ist aber abgekapselt vom eigentlichen Web. Zum Beispiel kann ich dann auf die Daten zugreifen in Form einer wunderbar menschenlesbaren und sehr hübschen grafischen Oberfläche, so einer GUI, die wir letztendlich dann die Daten schön aufbereitet als HTML mit Grafik gegebenenfalls noch darstellt. Oder manche machen auf Flash so ein Kram. Ja, Beispiel für eine schöne grafische Oberfläche ist zum Beispiel auf das Projekt Offener Haushalt. Das stellt natürlich auch strukturierte Daten bereit, ist auch sehr gut so. Aber bietet auch eine grafische Oberfläche an, damit ein Mensch diese Daten schön aufbereitet sich angucken kann. Ja, auch statische Projekte bieten grafische Oberflächen an, hier zum Beispiel ein Projekt von DE Statis. Ist auch wunderbar für Menschen, man kann sich da super durchklicken und kann sich die Daten anschauen, also für Menschen alles super. Und letztendlich ist auch die Wikipedia nichts anderes als eine grafische Oberfläche, über die ich Informationen abrufen kann, die für Menschen gemacht sind. Dabei sind aber auch hier wirklich jede Menge Daten drin versteckt. Ja, ich habe zum Beispiel sogar Links zu anderen Wikipedia-Artikeln. Hier ist der Wikipedia-Artikel der Stadt Berlin Und der verweist auf andere Artikel, wie zum Beispiel Artikel Bundeshauptstadt, Stadtstaat, Deutscher Bundestag. Und den Links kann ich folgen und kriege dann menschenlesbare Infos zum Deutschen Bundestag, was ist überhaupt ein Stadtstaat und dergleichen. Also haben wir hier tatsächlich verlinkte Dokumente, die für Menschen gemacht sind. Und zum Beispiel hier unten auch die Kästen, die enthalten Daten. Ja, da sind Daten drin. Fläche, Einwohnerzahl, Bevölkerungsdichte. Problem ist, die sind für Menschen gemacht. Ja, ein Computerprogramm kann die nicht so ohne weiteres verstehen. Wikipedia hat das Problem erkannt. Mittlerweile ist ja das Wikidata-Projekt im Anmarsch und ich bin da auch sehr froh drum und ich denke, das geht in die richtige Richtung. Eben diese Daten nicht nur in so einer grafischen Oberfläche bereitzustellen, sondern auch in strukturierten Formen. Ja, diese strukturierten Daten, das ist ja jetzt soweit erstmal nichts Neues. Das ist ja das, wo wir auch in der Open Data Bewegung bekämpfen, dass eben nicht nur grafische Oberflächen angezeigt werden, sondern dass wir tatsächlich an die Rohdaten drankommen. Frage ist jetzt, welche Möglichkeiten haben wir denn heutzutage überhaupt an die Rohdaten dranzukommen oder welche zumindest nutzen wir davon? Und das sind oftmals solche APIs, also Application Programming Interfaces, über die ich die Daten aus dem Datensilo, die Daten sind weiter in diesem abstrakten Datensilo, in welcher Form auch immer, ich kann die über eine API dann abgreifen und bekomme dann irgendwelche Formate raus, zum Beispiel JSON oder CSV-Dateien, also kommagetrennte oder XML oder was auch immer. Jetzt ist das Problem, dass wir da zwar strukturierte Daten haben, aber wir immer noch nicht von dieser Situation weg sind, dass wir eigentlich die Daten aus dem Web runterladen, anstatt tatsächlich ein Web zu besitzen oder verfügbar zu haben, was selbst Daten miteinander verlinkt. Das Problem, was da entsteht, ist zum Beispiel, oder wird besonders deutlich, wenn ich versuche, Daten aus mehreren Datenquellen abzugreifen, dann habe ich da wieder meine drei Datensilos. Ich mache mal ein Beispiel mit drei Anwendungen. Drei Datensilos, drei unterschiedliche Datenformate. Der eine macht dreieckige Daten, der andere macht Sterne, der andere macht Vierecke. Und die sind jetzt alle auch nicht einheitlich abrufbar. Es sind drei verschiedene APIs, die ich irgendwie lernen muss, auf die ich meine Anwendung drauf hin entwickeln muss. Und bekomme dann da drei verschiedene Datenformaten raus, die ich irgendwie miteinander in Einklang bringen muss. Und das ist ein Mordsaufwand, obwohl wir strukturierte Daten haben, ist es dabei immer noch ein Mordsaufwand, die Daten, die ich da habe, irgendwie miteinander zu verbinden und daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Direkt mal dazu ein praktisches Beispiel. Das ist ein Datensatz im JSON-Format aus der Deutschland-API. Kennt jemand das JSON-Format nicht? Soll ich da kurz was zu sagen? Also JSON ist JavaScript Object Notation. Das ist zugegebenermaßen ein sehr bequemes Format, wenn ich JavaScript-Anwendungen entwickle. Ich bin ja selbst Software-Entwickler. Entwickle auch Web-Anwendungen und bin sehr großer Freund von JSON. Das hat gewisse Vorteile, wenn ich tatsächlich gezielt irgendwelche Clients für ganz bestimmte API-Schnittstellen entwickle. Wenn wir aber Daten projektübergreifend im Open-Data-Bereich verknüpfen wollen, dann stellt uns das vor gewisse Probleme. Zum Beispiel hat dieser Datensatz jetzt hier so eine ID 7. Jetzt sagt das erstmal nichts aus. Ja. Es hat ID 7 und das wird wahrscheinlich irgendein lokaler Identifier sein. Dieser Datensatz beschreibt konkret eine Bundestagsabgeordnete. Und wenn ich jetzt angenommen, ich habe ein zweites Open Data Projekt, was ebenfalls Informationen über diese Bundestagsabgeordnete enthält, dann hat das da nicht die ID 7. Dann hat es da eine ganz andere ID. Und ich habe überhaupt keine Möglichkeit, vielleicht über einen Namen kann ich überraten, okay, wenn der Name zufällig gleich ist, dann könnte das die gleiche Person meinen. Wer eben bei Tante den Vortrag über Namen gehört hat, weiß, dass das auch nicht so geht. Jedenfalls, die ID 7 ist nur eine Aussage, wenn überhaupt, für diesen lokalen Datensatz in dieser einen API, aber nicht, bietet keine Möglichkeit, den zu verknüpfen mit Daten aus anderen APIs. Auch so Zahlen, ausgeschieden 0, kann man jetzt mutmaßen, was das bedeutet. Letztendlich muss der Programmierer, der diese Daten verwerten will, die API-Dokumentation lesen, um überhaupt zu verstehen, was damit gemeint ist. Selbst bei so einem für uns als Menschen auf den ersten Blick eindeutigen Buchstabenkürzel wie SPD kann ich keinesfalls irgendwie darauf schließen, dass damit die Partei Sozialdemokratische Partei Deutschland gemeint ist. Das ist natürlich uns jetzt als menschlichen Leser klar, aber eben keinesfalls ein Automatismus. Ja, das kann theoretisch alles bedeuten. Wenn ich diese Daten automatisiert verknüpfen möchte, dann ist nicht gesagt, dass jetzt der eine Datensatz, die drei Buchstaben SPD, das gleiche bedeuten wie bei einem Datensatz aus einer anderen Quelle. Oder wenn da dann ganz was anderes steht, noch mit Punkten dazwischen oder ausgeschrieben, wie soll ich das dann verknüpfen? Gleiches Problem, Wahlkreisnummer, ist das jetzt auch wieder eine interne ID? Ist das vielleicht die offizielle Wahlkreisnummer? Weiß man auch nicht. Interessant ist noch der letzte Punkt, weil hier kann man, ja, aus dem Namen heraus ahnt man es, auch wieder als menschlicher Leser, dass da so eine Art Verlinkung zu einem anderen Dienst schon ansatzweise drin ist. Ja, es heißt irgendwas von Wahl.de, also Wahl.de ist auch noch eine andere Website, ein anderer Webservice. Und da ist jetzt eine Wahl.de ID 459. Ja, jetzt könnte ich mutmaßen, ja okay, bei Wahl.de gibt es auch Daten und da finde ich den gleichen Datensatz oder weiterführende Informationen dazu unter der ID 459. Ja, selbst wenn ich das mutmaße oder zumindest in, oder sogar in API-Dokumentation nachgelesen habe, dass es so ist, dann weiß ich aber immer noch nicht, okay, wie komme ich denn jetzt an diesen Datensatz ran mit ID 459? Was muss ich denn da abrufen, um an die Daten ranzukommen? Ja, das geht aus diesem Datensatz überhaupt nicht raus hervor. Also es ist irgendwie so eine Art Verlinkung da, aber keine, die ich automatisch folgen kann. Es ist irgendwie so, als wenn, ja, wie so ein Offline-Verweis, ja, aber ich kann nicht irgendwie anklicken und komme dann dahin. Ja, also Problem bei den APIs, wie wir sie heute in der Regel haben, ist, wir haben zwar Datensätze, die wir darüber abrufen können, haben aber keinerlei Bezug zwischen diesen Datensätzen. Also erst recht nicht zwischen Datensätzen unterschiedlicher Datenquellen und meistens sogar nicht mal zwischen Datensätzen aus der gleichen API. Ja, dann habe ich da auch wieder über IDs verlinkt, dann muss ich aber gucken, was bedeutet jetzt die ID, wie komme ich jetzt zu dem Datensatz, der mit dieser ID gemeint ist. Das schließt sich nicht aus den Daten selbst. Ja, ein Problem, was sich daraus zum Beispiel ergibt, ist, dass Google ja, Fragen findet, aber keine Antworten. Kennt sicher jeder. Man googelt eine Frage, die man hat, und dann kommt man auf so einen Foreneintrag, wo dann die Frage steht und seit 10 Jahren keiner eine Antwort hingeschrieben hat. Ganz konkretes Beispiel, Einwohnerzahl von Berlin googeln. Anfang, aber auch da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das Problem ist, selbst wenn wir die Antwort in 1000 Open-Data-Projekten tatsächlich liefern, ja, wir haben 1000 APIs, die JSON ausliefern, wo genau diese Antwort drinsteht. Google wird sie nicht finden. Zumindest nicht, wenn wir Daten weiterhin in dieser Form bereitstellen, wie wir es derzeit tun. Also, ja, Problem, der Ist-Zustand, wir haben jede Menge Daten, es werden auch immer mehr, das ist auch gut so, aber die Daten befinden sich in irgendeiner Form im Web zum Runterladen, so mehr oder weniger. Und das Soll ist aber, dass wir tatsächlich ein Web schaffen, das aus den Daten besteht. Die Daten selbst müssen zu einem Web of Data werden und sich untereinander verlinken, sodass man sie abrufen kann, wie man das mit Dokumenten kennt. Frage ist, wie kommen wir jetzt dahin? Ja, da gibt es so ein tolles 5-Sterne-Schema, der linked Open Data, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, aufgestellt von Tim Berners-Lee. Das bietet da eine sehr gute Orientierung. Meiner Einschätzung nach stehen wir bei guten Open Data Projekten so bei 3 Sterne. Ja, also, oder gerade beim Berliner Open Data Portal sind wir schon froh, wenn wir 1 Stern haben. Das heißt, es sind überhaupt irgendwelche Dokumente online, egal ob das jetzt gescannt ist oder nur ein Excel-Dokument. Das wäre dann bei Excel wäre es 2 Sterne, weil es strukturierte Daten sind. Ab 3 nicht proprietäre Daten, also offene Standards, offene Formate. Und interessant wird es jetzt mit 4- und 5-Sterne-Daten, weil das in Richtung Linked Data geht, beziehungsweise 5-Sterne-Daten dann tatsächlich Linked Data ist. Ich vertrete trotz allem weiterhin auch immer wieder gegenüber Behörden und Open-Data-Projekten natürlich die Position, lasst uns klein anfangen. Ja? Wenn wir nur 1-Sterne-Daten schnell veröffentlichen können, sollten wir das auch weiterhin tun. Wir dürfen nur nicht aus dem Auge verlieren, dass wir jetzt, wenn wir bei 3 Sternen angekommen sind oder so, dürfen nicht denken, wir sind dann fertig. Ja? Wir sind dann erst in der Mitte angelangt. Wo wir letztendlich hin sollten, meiner Meinung nach, ist tatsächlich so 5-Sterne-Daten. Das ist ein weiter Weg. Aber mein Appell ist, wie gesagt, wir müssen erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es damit nicht zu Ende ist, sondern dass wir das Ding noch weitergehen müssen, um wirklich das volle Potenzial von unseren offenen Daten auszuschöpfen. Ja, also 4 Sterne bedeutet, die Daten über URIs, also Internetnamen, Uniform Resource Identifier, tatsächlich einen Namen zu geben, die global abrufbar sind. Und 5-Sterne-Daten bedeutet dann, diese Daten über die URIs, mit denen sie benannt sind, untereinander zu verlinken. Und das schauen wir uns jetzt mal en Detail an, wie das funktioniert. Nochmal von Tim Berners-Lee. Er hat nämlich vier Grundprinzipien der Linked Open Data aufgestellt, nach denen wir uns da richten können. Das hört sich jetzt vielleicht auf den einen oder anderen ersten Blick ein bisschen erschlagend an, ist aber bei genauer Betrachtung erschreckend oder erstaunlich einfach. Fängt an mit dem ersten Schritt, den ich gerade schon genannt habe. Wir geben den Dingen erstmal tatsächlich einen Namen in Form einer URI. Ja, das sind diese Dinger, ich möchte jetzt nicht zu technisch machen, dass wir jeden mitnehmen können hier, die mit HTTP anfangen, ja, wie wir es von Dokumenten können, HTTP irgendwas. Das nutzen wir als Namen für alle möglichen Dinge. So, ja, wir nutzen tatsächlich HTTP-URIs, das hat den Vorteil, dass wir die Namen im Browser eingeben können und die abrufen können. Schritt 3 ist dann, wenn wir das tatsächlich tun, oder wenn jemand das tut, diese URI abruft, dann liefern wir strukturierte, nützliche Daten, Informationen mit in ganz bestimmten Standards. Und Schritt 4 ist es dann, in diese Informationen, in diese Daten, URIs von anderen Dingen mit reinzupacken, um die Daten untereinander zu verlinken. Das sind so grundsätzlich die vier Schritte, die wir gehen müssen, um Linked Data zu produzieren. Also, wir fangen an mit den URIs als Namen für Dinge. Und ich habe jetzt hier noch einen anderen Namen für die Stadt Berlin. So, genau, und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Natürlich können wir keine Stadt im Web veröffentlichen. Das wird auch die nächsten Jahrzehnte nicht möglich sein, eine Stadt im Web zu veröffentlichen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was wir aber tun können und sollen, ist es, Informationen über eine Stadt im Web zu veröffentlichen. Das tun wir natürlich nach wie vor in Form von Dokumenten. Wichtig ist jetzt, die Stadt und das Dokument über die Stadt, also Berlin und das Dokument über Berlin, sind zwei unterschiedliche Dinge und deswegen bekommen sie auch unterschiedliche Namen. Ja, für Berlin habe ich jetzt diese Ergänzung Raute It noch dran gesetzt. Das Dokument über Berlin hat diese Ergänzung nicht, das ist einfach unter Cities Berlin abrufbar. Die Stadt Berlin hat einen Identifier Cities Berlin Raute It. So, dieses Dokument ist erstmal so ein generisches Dokument, was noch nicht festlegt, was es eigentlich für ein Format hat. Es gibt verschiedene Repräsentationen dieses Dokuments über Berlin. Das ist wichtig, weil ich ja nützliche Informationen bereitstellen will mit Linked Open Data. Und nützlich heißt auch immer, dass der Client selbst entscheiden kann, was denn für ihn nützlich ist. Das heißt, was er überhaupt sehen will. Wenn ich ein Mensch bin, der einen Browser bedient, dann ist die Wikipedia-Seite über Berlin überaus nützlich für mich, weil sie viele menschenlesbare, für mich leicht verständliche Informationen enthält. Und dann möchte ich auch bitte eine HTML-Seite ausgeliefert bekommen als Mensch. Wenn ich aber ein Open Data-Entwickler bin und eine Einigung schreibe oder über eine API-Zugriff mache, dann möchte ich halt strukturierte Daten. Vielleicht will ich tatsächlich JSON, weil JSON tatsächlich auch sehr einfach und komfortabel ist, dann will ich halt die JSON-Repräsentation des Dokuments über Berlin. Wenn ich aber Linked Data haben will, dann möchte ich eine RDF-Repräsentation des Dokuments über Berlin. Was RDF ist, komme ich gleich auch noch zu. Ja, also das dazu. Wichtig, wirklich behalte das im Hinterkopf. Die Stadt Berlin und das Dokument über Berlin sind zwei verschiedene Dinge, bekommen zwei verschiedene URIs als Namen. Kann man sich leicht merken mit dem Merkspruch, you are not your website. Ja, du bist nicht deine Webseite. Deine Webseite hat einen anderen Namen, eine andere URI als du selbst. Ja, du bist eine Person und deine Webseite ist eine Webseite. Zwei verschiedene Dinge. Genauso ist auch Berlin und bei anderen Dingen. Jetzt wird es spannend. Wir wollen nämlich ja nicht nur die Stadt Berlin, der Stadt Berlin irgendeinen Namen geben, sondern wir wollen auch die Daten über Berlin abrufen im Web of Data. Und ich habe jetzt hier ja schon gesagt, dass diese Raute nicht ganz ohne Bedacht gewählt war. Der Vorteil ist, das ist so ein sogenannter Fragment Identifier, heißt das im Fachsprache. Der Vorteil an dieser Fragment URI mit dem Fragment Identifier ist, dass der HTTP-Standard vorsieht, das automatisch beim Abruf abzuschneiden. Das heißt, wenn ich jetzt die obere URI, die die Stadt Berlin identifiziert, im Browser abrufe, wird das Raute-It automatisch abgeschnitten und ich bekomme tatsächlich das Dokument über Berlin ausgeliefert. Das ist ja letztendlich das, was die Daten enthält, was ich sehen möchte. Jetzt ist noch die Frage, welche Repräsentation bekomme ich denn ausgeliefert von diesem Dokument über Berlin? Wenn ich ein Mensch bin, möchte ich HTML, wenn ich Linked Data möchte, möchte ich ADF. Und das entscheidet sich über die sogenannte Content Negotiation. Das ist letztendlich, wird am HTTP Accept Header, also so ein Header im HTTP-Protokoll festgemacht, welche Repräsentation ich überhaupt haben möchte. Das ist im Browser in der Regel dann HTML, sodass ich als Mensch überhaupt gar nichts davon mitbekomme, dass da noch Linked Data im Hintergrund ist. Aber wenn ich tatsächlich strukturierte Daten haben möchte, wenn ich Linked Data haben möchte, kann ich das durch einen einfachen Umsetzen des Accept-Headers eben dann an die strukturierten Daten drankommen. Oder wenn ich zum Beispiel ein Webclient bin, möchte JSON, dann rufe ich die gleiche URI ab, wie auch der Mensch das tun würde. Setze aber im Accept-Header, ich möchte lieber JSON-Format haben, dann bekomme ich auch dieses JSON-Format ausgeliefert. Ja, also ich rufe die URI der Stadt Berlin ab, das heißt der Stadt, und bekomme automatisch dann die für mich passende Repräsentation des Dokuments über Berlin.
Kurze Frage dazu.
Ja, gerne.
Sie sagten, die für mich gerade passende. Gibt es dafür einen festgelegten Set von Standards oder läuft das tendenziell darauf hinaus, dass das gilt? Das Schöne an Standards ist, dass es so viele davon gibt. Und man dementsprechend potenziell immer noch am Ende schauen muss, was unterstützt das Server, was da klein und gibt es ein kompatibles Subset am Ende.
Ja, das wird tatsächlich ausgehandelt. Also ich sage zunächst erstmal als Client im Accept-Header, ich möchte gerne das und das haben. Und der Server liefert mir dann das zurück, was am nächsten passt. Zum Beispiel ist es jetzt im Web schon so, es gibt ja HTML und es gibt XHTML. Gut, die Browser haben, glaube ich, dann irgendwie im Accept-Header sowieso alles drinstehen. Da gibt es dann noch eine Priorisierung. Und wenn halt der Client XHTML fragt, es aber nur HTML gibt, dann liefert der Server auch das aus. Ja? Und wenn es kein RDF gibt, dann liefert er dann vielleicht dann auch HTML aus. Das kenne ich jetzt im Detail nicht, das hängt, glaube ich, vom Webserver ab, was er dann tatsächlich ausliefert. Aber wichtig ist, der Client sagt aktiv, was er denn haben möchte und bekommt dann nach Möglichkeit auch das, sofern der Server das anbietet. Ja?
Wäre vielleicht noch interessant darauf hinzuweisen, dass es eben der MIME-Type ist, der da im Accept-Header geschickt wurde.
Ja, ganz richtig. Ich gebe im Accept-Header den MIME-Type an, zum Beispiel eben dann Text HTML oder Text Plain oder Application RDF XML oder was auch immer. Ja, den MIME-Type gebe ich an, ganz richtig. Okay. Noch Fragen zu dem, was bisher gesagt wurde? Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Und also scheut euch da nicht, auch nochmal Rückfragen zu stellen. Wir haben noch genug Zeit. Okay, sonst mache ich weiter eiskalt. Nämlich direkt mit RDF. RDF ist das Format, was quasi Standard ist für Linked Data. Jetzt habe ich das Wort Format gesagt. In Wahrheit ist es eigentlich gar kein Datenformat. Es ist mehr ein Datenmodell. Und es gibt unterschiedliche Repräsentationsformen, unterschiedliche Syntaxen von RDF. Wichtig ist, das, was RDF ausmacht, ist das Datenmodell in Form von sogenannten RDF-Trippeln. Triple deshalb, weil es aus drei Teilen besteht, nämlich Subjekt, Prädikat und Objekt. Und das ist, man sieht es jetzt hier, im Grunde genommen nicht viel anderes als ein einfacher deutscher oder englischer Satz. Angelo mag Pizza, ist vom Grundprinzip her, vom Datenmodell her, ein RDF-Trippel. Angelo Subjekt, Prädikat ist das, was ich tatsächlich letztendlich aussage, ja, qualifiziert meine Aussage. Angelo mag etwas. Und das Objekt ist eben dann das Objekt der Aussage, nämlich das, was ich mag, das ist Pizza. Angelo mag Pizza, Subjekt, Prädikat, Objekt. Deutsch für Anfänger. Ja, jetzt ist es natürlich bei RDF nicht ganz so einfach, sondern, das ist das Schöne aber auch daran, wir identifizieren Subjekt, Prädikat und Objekt wiederum über URIs. Angelo hat eine URI, die ihn identifiziert. Ja, ich habe eine URI im Web of Data. Das ist das Subjekt. Mark ist ein Prädikat, hat auch wieder eine URI, die erklärt oder die bezeichnet, die dem Prädikat einen Namen gibt. Das ist eine URI sein, die wir es gerade hatten, kann aber prinzipiell auch, das ist natürlich auch wichtig, wenn ich sowas wie Einwohnerzahlen habe oder dergleichen, ein Objekt literal sein, also eine Zeichenkette oder eine Zahl und dergleichen. Ich kann das Ganze auch ein bisschen zusammenfassen, wenn ich mehrere Aussagen zu einem Subjekt habe, kann ich die durch Semikolon trennen und was prinzipiell auch möglich ist, dass ich mehrere Objekte zu einer Aussage habe, dann trenne ich die durch Komma und mit einem Punkt schließe ich dann so eine Aussage zu einem Subjekt dann ab. Ja, das können wir uns jetzt mal anschauen am Beispiel von Berlin wieder. Was wir jetzt hier sehen, oben ist es übertitelt Cities Berlin, ihr erinnert euch, das ist tatsächlich das Dokument über Berlin. Und das Dokument über Berlin enthält tolle Daten über Berlin. Wir sehen hier, Subjekt ist Berlin-Raute it, also die URI, die die Stadt Berlin identifiziert. Und wir haben hier verschiedene Aussagen in Form von Prädikaten und Objekten über die Stadt Berlin. Und jetzt kommt nochmal hier verstärkt zum Tragen, warum wir denn unterscheiden tatsächlich zwischen der Stadt und dem Dokument über die Stadt. Hier Subjekt Berlin, das Dokument über Berlin. Und hier haben wir Metadaten letztendlich drin. Ja, das ist ganz wichtig für die Unterscheidung zwischen Daten über das, was wir eigentlich beschreiben wollen, und den Metadaten unseres Dokuments, die in vielen Open Data Projekten immer noch oft durcheinander geworfen werden. Ja, wo ich dann zu so skurrilen Aussagen komme, wie Berlin wurde erstellt am 18.11.2011. Meines Wissens ist die Stadt schon ein bisschen älter. Ja, genau, also dadurch, dass wir jetzt wirklich dem Dokument und sofort dem Dokument und der Stadt Berlin einen unterschiedlichen Namen in Form einer URI gegeben haben, können wir auch getrennte Aussagen über diese beiden Dinge verfassen. Da hinten war eine Frage.
Was sind denn in dem Fall das Symbolpräfix? Weil hier steht ja teilweise A und so weiter, ist hier nicht definiert,
oder? Genau, also die Prädikate, ich erkläre es kurz, die Prädikate sind auch URIs. Ich habe hier so eine Kurznotation gewählt mit so einem Namespace vorneweg. Namespace ist hier oben definiert, Präfix, und das Bild, das setzt sich letztendlich so zusammen, dass einfach die URI aus dem Präfix hier vorgesetzt wird. Also haben wir da Vocab, Raute, Country für dieses Prädikat. Dieses A ist tatsächlich eine Vereinfachung, die diese Syntax erlaubt, für das Prädikat RDF-Type. Das ist einfach, damit es noch schöner lesbar ist, dass man wirklich so einen englischen Satz hat. Berlin is a city. Kann man aber theoretisch auch das Prädikat RDF-Type direkt verwenden.
Könnte ich auch jetzt dieses Data-Example der Volksstadt-Kraft als Default-Prefix festlegen?
Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden.
Könnte ich auch, dass die URL, die oben steht, als Default-Prefix festlegen, dass ich das EX in dem Fall wegwerfen kann, dass ich dann einfach sage, okay, für mein Dokument ist das die normale.
Muss ich gerade überlegen, ob das bei Turtle geht. Bei RDF-XML geht es, glaube ich, definitiv. Müsste ich aber jetzt auch nachschlagen. Okay. Ja, ich sehe ein Nicken von unserer Semantik-Web-Expertin. Ja, okay. Noch weitere Fragen dazu? Ja, hier.
Was steht in der Dokumentbeschreibung für das Präfix drin, also in diesem Data-Example-Org?
Nix. Weil das ist ja tatsächlich jetzt, Example.org ist ja so eine URL, die man nehmen kann für Beispiele. Theoretisch, wenn das jetzt ein echtes Projekt wäre, würde dann da drin stehen, zum Beispiel, dass Ex-Name ein Name für ein Ding vom Typ Stadt ist. Und je nachdem, das hängt dann von deiner Ontologie ab. Also ich kann mir Ontologien auch wieder definieren in Form von RDF, die beschreiben, was ich eigentlich aussage. Ja, das geht ja schon sehr weit dann ins Thema Semantic Web und Reasoning, was ich dann nachher drauf betreiben kann. Da kann ich logische Schlüsse ziehen, weil ich irgendwie so eine Art Vererbungshierarchie habe, dass ich sage, okay, eine City ist ein Platz auf der Welt mit Bevölkerung und allen möglichen Dingen. Und letztendlich kann ich da wirklich so logische Schlüsse dann auch draus ziehen im Optimalfall. Ja?
Zum Beispiel, angenommen, ich möchte den Ersteller von diesem Dokument kontaktieren, am liebsten per Telefon.
Ja.
Kann ich davon ausgehen, dass mir diese Frage beantwortet wird, oder weiß ich das nicht?
Das hängt davon ab, ob ich meine Telefonnummer bekannt gegeben habe. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Du kannst aber tatsächlich diese URI abrufen. Ja, du siehst jetzt hier, okay, der Ersteller des Dokumentes ist jemand, der durch diese URI identifiziert ist. Die kannst du abrufen, kannst du entweder wieder RDF-XML anfordern, wenn du bei strukturierten Daten bleiben willst. Wenn dich als Mensch das interessiert, dann rufst du einfach im Browser ab, bekommst HTML-Seite ausgeliefert, bekommst eine Seite, wo du ein Bild von mir siehst, was dich freundlich anlächelt und wo mein Geburtsdatum steht, aber nicht meine Telefonnummer, tut mir leid. Kann ich dir aber geben, wenn du Interesse hast. Ja?
Sind diese Keywords irgendwie standardisiert oder ist es dann so, wenn man jetzt, keine Ahnung, auf Berlin geht, dann steht da Name und Depth und bei einer anderen Stadt, weiß ich nicht, Cologne, steht da statt Depth Schulden?
Also diese Keywords, die du hier siehst, das sind ja tatsächlich wieder URIs, wie gesagt. Ja,
ja sicherlich, und aber wenn ich jetzt den Namen haben will oder was weiß ich, den Haushalt, was auch immer, Country, dann muss ich ja die Keywords wissen. Also ich muss ja quasi wissen, was ich mir da rausfische, wenn ich da weiterlegen will oder nicht.
Also du musst wenn du das jetzt auswerten möchtest.
Ja, angenommen, ich möchte jetzt einen Städtevergleich machen.
So. Ja, dann musst du natürlich aussuchen, welche URIs du quasi als Namen betrachten willst. Wenn du, dann kannst du ganz weit treiben und irgendwie dann wieder über Reasoning gucken. Du sagst eigentlich nur, du willst Name, und über komplexe logische Abfragen bekommst du dann auch wieder zurückgeliefert, welche URIs überhaupt Namen identifizieren, aber es ist ein bisschen komplex.
Ich habe mir das jetzt eher so
komplex
vorgestellt, wie wenn man zum Beispiel CSS macht. CSS ist ja über jeden Browser immer gleich,
ja,
so idealtypisch. Und man weiß halt ganz genau, wenn ich jetzt, keine Ahnung, den Hintergrund ändern will, nämlich Keyword Background.
Ja.
Und deswegen war die Frage, ob es da irgendwo so eine Art...
Es gibt de facto Standards. Also manchmal gibt es für Personen gibt's die Vorauf-Ontologie, das ist übrigens das Logo von Vorauf, Friend-over-Friend-Ontologie. Wolltest du das Gleiche sagen oder möchtest du noch was ergänzen?
Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass Ontologien halt wiederum beschrieben werden wird. Also eben diese, oder Vokabular könnte man es auch nennen, also die Menge an Prädikaten. Und ich will dir jetzt nicht vorweggreifen, aber...
Ich gehe da nicht mehr zu tief ins Detail, das hast du ja schon gemacht.
Also es ist wirklich ein Problem im Semantik, dass Leute verschiedene Vokabularen benutzen, weil dann eben genau das Problem...
Ja, warte mal, ich glaube, es bringt nichts, wenn ich das gleich alles wiederholen muss für den Stream. Ich gebe dir direkt das Mikro.
Danke. Die Sache ist, es gibt viele verschiedene Vokabularen, die auch immer wieder die gleiche Meinung, also die gleichen Sachen beschreiben. Also ein besonderes Beispiel ist eben gerade bei Dokumentenbeschreibungen, da gibt es irgendwie Bibo, da gibt es DC Terms, die alle Prädikate haben wie Autor oder Titel oder solche Sachen. Das heißt, da kann es passieren, dass man verschiedene Sachen hat. Eine Lösung ist, wie von ihm auch schon angesprochen, das Reasoning, dass man sagt, man mappt diese Prädikate, dass man sagt, in meinem Fall möchte ich die bitte gleich behandeln. Für mich ist von DC Term der Autor das gleiche wie bei Bibo. Aber wie gesagt, es ist generell ein Problem. Man versucht sich eigentlich zu einigen, aber es gibt immer wieder Leute, die was eben nicht gefunden haben und deswegen was Eigenes verwenden oder sonst was. Das ist einfach ein Problem, was gelöst gehört. Wofür es aber teilweise eben Services geben, die versuchen, das zu mappen, wo man dann sozusagen anfragen kann. Oder da gibt es verschiedene Lösungen, in denen aktuell gearbeitet wird.
Ja, danke an Carina, die eben schon einen sehr schönen Vortrag über Semantic Web an sich gehalten hat. So, jetzt sehe ich hier ganz viele Hände. Ich weiß nicht, wer der Erste war. Ich mache einfach mal von hinten nach vorne.
Ja, also ich wollte auch noch sagen, dass ohne Standards, also ohne international festgelegte Standards, ist es schwierig mit Open Data. Und deshalb müssten wir Standards festlegen. Ich meine, wir haben es ja auch geschafft, dass es einen HTML-Standard gibt. Vielleicht schaffen wir es auch, einen Open Data-Standard irgendwie auf die Beine zu stellen.
Kurz dazu noch eine Ergänzung. Also dass allein dadurch, dass es ja doch recht aufwendig ist, eigene Ontologien zu definieren, bin ich davon überzeugt, dass allein das schon dafür sorgt, dass man erstmal guckt, was gibt es denn schon, ehe ich eine eigene Ontologie entwickle, dass ich immer gucke, okay, es gibt schon was, was Personen beschreibt, dann nehme ich doch das. Und da entstehen solche de facto Standards, was doch jetzt schon der Fall ist, zum Beispiel mit Vorauf. Ja, dann entwickle ich nicht nochmal eine Ontologie, die Personen beschreibt. Dann ergänze ich die gegebenenfalls, aber da gibt es schon Standardisierungsbewegungen.
Also von meinem Verständnis her ist das genau der Inhalt von Linked Data, also dass man zum Beispiel einen Link schafft zwischen dem zwischen der URI EX Debt und der URI EX Schulden. Und dadurch sind die Daten halt verlinkt und das drückt aus, sie schreiben dasselbe. Und dadurch sind sie dann interoperabel. Und das, diesen Link, den muss man halt haben, um die Anwendung mit diesen verschiedenen Beschreibungen halt zu implementieren. Und das dann, also theoretisch kann jeder sein internes Schema haben und linkt das auf ein bekanntes öffentliches Schema, wie zum Beispiel FORF. Und dadurch ist das dann interoperabel mit einem Dritten, der wieder ein internes Schema hat, der aber sein Schema wieder dann zu FORF gelinkt hat. Und das ist der ganze Trick, also nach meinem Verständnis.
Ja, hast du vollkommen recht. Also auch hier kann ich wieder... also ich habe ja generell das Problem, dass natürlich auch irgendjemand anderes oder 5000 Projekte machen Daten über Berlin und jeder gibt Berlin eine eigene URI. Dann kann ich aber über das Prädikat same as das wieder verlinken und sagen, hey, das ist zwar eine andere URI, aber das ist das Gleiche. Und das kann ich auch mit Prädikaten machen. Ja, ich habe ein Prädikat, was einen ausdrückt, einen Namen, habe ein anderes Prädikat, was auch einen Namen ausdrückt, aber unter einer anderen URI, in einer anderen Ontologie, kann ich trotzdem sagen, okay, das ist das Gleiche. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen Aufwand. So, jetzt wäre der Nächste vorne.
Also soweit kann ich das auch bestätigen. Also das war auch meine ganz großen Probleme immer, diese große Fraktalisierung der ganzen Namespaces. Also dass da einfach keine einheitlichen, es gibt einen sehr minimalen Standard, auf den man sich irgendwie geeinigt hat. Aber das Ganze halt irgendwie miteinander zu verbinden, war irgendwie auch mein Eindruck zumindest echt schwer und kompliziert und am Ende klappt es irgendwie nicht so ganz. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass das Ganze halt eben modular ausgelegt ist. Unser Wissen, das wir haben, ist nicht vollständig erfasst, ne? Und es muss halt ausbaubar sein in alle Richtungen. Also das ist dann natürlich auch der Vorteil darin.
War ich noch eine Wortmeldung gewesen? Okay, dann mache ich auch erst den Vortrag mal so zu Ende. Die Zeit geht langsam aus. Ist auch nicht mehr viel. Also letztendlich, wir haben es jetzt, glaube ich, alle auch schon gemerkt, der Vorteil von dieser Sache, dass ich über diese URIs verwende, ist tatsächlich, dass ich Links zwischen den Daten schaffe. Ja, wenn ich jetzt das Dokument oder die URI von Berlin abrufe, bekomme ich ein Dokument mit Daten über Berlin, was aber nicht nur reine Daten enthält, wie ein Schuldenstand von 64 Milliarden Euro, sondern eben auch Links zu anderen Dingen im Web of Data. Ja, zum Beispiel kriege ich gesagt, Berlin ist Hauptstadt von Deutschland. Ja, Deutschland ist über eine URI identifiziert. Ich kann diesen Link verfolgen und bekomme weitere Informationen über Deutschland, wo wiederum viele weitere Links zu anderen Dingen im Web stehen. Diese Links erstrecken sich global und lassen sich dann, wie auch das Web aus Dokumenten, kann man da theoretisch stundenlang drin rumsurfen und lustige Zusammenhänge entdecken. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Vorteil, insgesamt natürlich, aber auch vor allem für die Open Data Bewegung. Man überlege sich, wir haben viele verschiedene Open Data Projekte, ganz konkret haben wir es ja schon mit zum Beispiel offener Haushalt, haben wir Haushaltsdaten als Open Data verfügbar. Angenommen, offener Haushaltsprojekt möchte ich jetzt eben nicht nur die Haushaltsdaten selbst veröffentlichen, sondern auch veröffentlichen, welche Politiker denn für den Bundeshaushalt in dieser Form gestimmt haben und welche dagegen gestimmt haben, dann habe ich wieder Politiker, die ich irgendwie identifizieren muss. Und das Schöne an Linked Data ist jetzt unter anderem eben, dass ich nicht mehr das Rad immer neu erfinden muss. Offener Haushalt muss dann nicht hingehen und selber Informationen über Bundestagsabgeordnete in seine Daten mit reinpacken, sondern kann einfach auf ein anderes Projekt hinzugreifen, das sich mit Politikern beschäftigt. Ja, nehmen wir an, es gibt dann noch ein anderes Projekt. Zum Beispiel über die Deutschland-API ist es ja abrufbar, da sind Daten über Politiker drin. Und jetzt muss ich als offenes Projekt, offener Haushalt, nur hingehen und auf diese URIs verlinken. Und kann eben die ganzen Open-Data-Projekte, die wir so haben und die in der nahen Zukunft hoffentlich entstehen werden, auf diese Weise miteinander verknüpfen und im Optimalfall daraus dann eben auch durch diese Verlinkungen wieder Schlüsse ziehen, die uns verborgen blieben, wenn wir einfach nur unsere APIs, die JSON ausspucken, zur Verfügung stellen würden, wo dann sich Programmierer hinsetzen muss, gegen drei verschiedene APIs programmiert, um drei verschiedene Daten zu bekommen, die er dann irgendwie manuell miteinander vereinbaren muss. Ja, hier haben wir einen einheitlichen Standard, wir haben Links zwischen den Datenbeständen, wir haben nicht irgendwelche abgekapselten Datenbanken, auf die ich schwer zugreifen kann, sondern wir haben in Form von Linked Data durch ein Web aus Daten, was letztendlich nichts anderes ist als eine große globale Datenbank, über die ich mit Standards wie zum Beispiel Sparkle, ist eine Abfragesprache, ähnlich wie SQL, würde ich mal sagen, ist jetzt ein bisschen inkorrekt, aber vom Prinzip her kann ich das so vorstellen, ja, dass ich so eine Abfrage schreibe und bekomme dann Ergebnisse ausgespuckt. Und eben nicht nur Ergebnisse, die sich auf eine API beziehen, sondern die über das ganze Web of Data eine Abfrage machen. Ja, also mit der Befolgung von ein paar einfachen Regeln haben wir es geschafft, aus den Daten im Web ein Web aus Daten zu machen. Aus Daten. Ja, und mein Appell an euch, wie gesagt, als Open-Data-Bewegung, wir müssen natürlich weiterhin kleine Brötchen backen, wir müssen dafür sorgen, dass auch Excel-Dokumente erstmal veröffentlicht werden, aber wir dürfen das große Ziel, bis zu 5-Sterne-Daten voranzukommen, nicht aus den Augen verlieren, weil darin eben das größte Potenzial von Open Data liegt, dass wir tatsächlich Daten miteinander verlinken und dort dann Zusammenhänge drin entdecken können, die uns anders verborgen blieben. Und auch über Open Data hinaus, jedes Webprojekt hat in irgendeiner Form nützliche Daten, stellt die als Linked Data bereit, packt die nicht einfach nur in HTML-Dateien oder in ZIP-Archive, veröffentlicht Linked Data, befasst euch mit dem Thema. Ja, da gibt es einige Anlaufquellen. Also zunächst mal noch eine Zusammenfassung. Schritt 1 war, wir geben den Dingen Namen in Form von HTTP-URIs, um sie zu identifizieren. Wir unterscheiden zwischen Dingen und Dokumenten. Ich kann es nicht oft genug sagen, unterscheidet das. Ja? You are not your website. Wir machen Daten abrufbar über diese URIs. Und ganz wichtig, wir verlinken auch dann in diesen Daten, die wir dann da geliefert bekommen, sind wieder Links zu anderen Daten, sodass ein Web of Data entsteht. Ja? Das ist die Konsequenz dann daraus, dass wir URIs nutzen und diese URIs auch zum Verlinken von Daten nutzen. Wir haben ein weltweites Web of Data. Ja, okay. Dann noch Fragen. Wir haben ja schon viele Fragen gestellt, aber wir können noch weitere beantworten.
Ja, ich habe mich auch selbst letzten Jahre ziemlich viel damit beschäftigt, weil ich denke, das ist eine sehr spannende Idee. Aber tatsächlich, also fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen, also wie 2003 so bei dem Vortrag, nur dass jetzt irgendwie Semantic Web heißt jetzt Linked Data und im Grunde hat sich nicht viel geändert. Ich habe halt auch echte Probleme mit diesem RDF-Format. Das RDF-Format, ich kann da nicht irgendwie mit einer Vorschleife rüberlaufen, weil alles irgendwie also anders definiert ist. Jede Zeile kann andere Sachen haben und so weiter. Ich brauche halt richtige Bibliotheken, gibt es irgendwie nur mit Java richtige Implementationen. Also da gibt es halt wirklich praktische Probleme, da überhaupt halt ranzugehen. Also das zum einen. Und zum anderen war jetzt noch das mit diesen Sprache zu parsen, mit dem Beispiel, was du vorhin gebracht hast, Einwohnerzahl in Berlin. Da wollte ich vielleicht nur kurz sagen, also der einzigste Dienst, den ich kenne, der das wirklich richtig macht, ist eben Wolfram Alpha. Da ist tatsächlich der einzige, der kann ich Daten eingeben. Ich kriege wieder strukturierte Daten zurück in einem schönen Format. Aber es ist natürlich proprietär und darum blöd. Ja. So viel dazu erstmal.
Also zunächst mal zu Wolfram Alpha. Finde ich grundsätzlich eine großartige Sache. Vom Prinzip her, du sagst schon, ist proprietär. Das größte Problem, was ich bei Wolfram Alpha sehe, ist, dass es halt nicht auf dem Web operiert, sondern so eine eigene interne Datenbank enthält. Und das natürlich irgendwo jetzt schön Fragen beantworten kann, aber in seiner Wirkungsweise immer beschränkt sein wird, weil Wolfram Alpha in seiner Datenbank, genauso wie es ja Google, glaube ich, auch jetzt vorhat mit seiner semantischen Suche, die haben erstmal eine eigene interne Datenbank, das wird nie die Ausmaße erreichen, werden nie so viele Informationen drinstehen können, wie im gesamten World Wide Web. Grundsätzlich ist es aber schön, um das Potenzial darzulegen, weil Wolfram Alpha von dem, was es macht, von dem, was es uns anzeigt, schon, denke ich, das Potenzial, was hinter Linked Data und dem Semantic Web steht, sehr schön aufzeigt. Zu deiner ersten Frage mit den Frameworks, da denke ich, hat sich in den letzten Jahren noch einiges getan. Ich habe selbst zum Beispiel mir ein kleines Framework geschrieben, wo ich mit Groovy, ist so eine JVM-basierte Skriptsprache, mit Groovy RDF erzeugen kann. Da habe ich natürlich auch Vorschleifen. Ja, da iteriere ich einfach durch und erzeuge nebenbei, parse ich RDF raus. Auch egal, ob das jetzt ADF-XML ist oder Turtle-Syntax oder whatever. Ja, das geht ja da letztlich ums Datenmodell. Und auch für andere Sprachen. Es gibt, glaube ich, für jede Programmiersprache mittlerweile ein ADF-Framework. Du hast auch noch eine Ergänzung dazu?
Also zum einen ist es, ja, es gibt viel für Java, aber es gibt für Python, es gibt für PHP mittlerweile was. Also da gibt es schon einige Sachen, die was können. Und beim Einlesen, wenn du ein Problem hast mit der Notation, die jetzt gerade gezeigt wurde, es gibt ADF-XML, wo du mit einem normalen XML-Parser dran kannst. Es gibt die N3-Notation, die einfach nur die kompletten URIs ausgeschrieben hat. Das heißt, du hast kein Problem mit Präfixen, die oben definiert sind oder sonst was. Du kannst Zeile für Zeile wirklich einlesen mit einer Vorschleife. Also da gibt es viele Möglichkeiten, damit eigentlich gut zu arbeiten, auch in vielen Sprachen. Also ich habe in meinem Projekt, in dem ich arbeite, jetzt schon Lösungen in, glaube ich, 6 verschiedenen Sprachen gefunden, weil jeder das erstmal so für sich gemacht hat. Und natürlich, das Fazit ist immer, benutzt existente Frameworks, aber da gibt es mittlerweile einiges an Möglichkeiten. Das ist eben der Unterschied zu 2003, da gab es die Tools noch nicht, mittlerweile gibt es da doch eine ganze Handvoll.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch einige Projekte mittlerweile, wo ich selber Linked Data veröffentliche und das ist echt kinderleicht. Mittlerweile, man hat ein Framework und sagt halt, weiß ich, ob jemand Crails kennt, so ein Groovy Web Framework. Da kann ich JSON ganz einfach rausparsen. Ja? Sage ich irgendwie Object as JSON, render Object as JSON und dann haut er mir das als JSON raus. Kinderleicht. Das ist mit ADF mittlerweile fast genauso einfach.
Aber so was Einfaches wie JSON nur mit der Power von RDF ist euch auch nicht bekannt, oder doch?
Doch, das gibt es sogar auch. Wie gesagt, RDF ist ja nur ein Datenmodell, was aus Subjekt, Prädikat, Objekt besteht. Und das kann ich auch als JSON darstellen. Das ist jetzt kein offizieller Standard, Aber auch wieder so, es gibt ja viele de facto Standards im Web sowieso und das ist einer davon. Ich kann letztendlich auch RDF Triple mit URIs und eben als Triple darstellen. Erlaubt JSON ohne weiteres. Ist natürlich immer noch ein bisschen komplizierter, als wenn ich das direkt in JSON, also ohne irgendwie Prädikat, Objekt und sowas reinpacke. Aber ist auch logischer, weil ich ja mehr Informationen, mehr Semantik da reinstecke, ist es natürlich auch komplexer, aber im Grunde genauso einfach zu verarbeiten wie ein normales JSON, weil ich dann einfach ein JSON-Objekt daraus bekomme. So, hier kein Überspringen, hier sind noch mehr Wortmeldungen.
Ja, also ich wollte nur dazu noch sagen, weil man darf überhaupt nicht sozusagen außer Acht lassen, dass es dabei nicht nur um ein Datenmodell geht, sondern dass das ganz, dass der zentrale Punkt ist. Ne? Es ist egal, wie es dargestellt wird, ob das in JSON, in Turtle, in XML oder wie auch immer. Es geht halt darum, dass in RDF das Schema immer intrinsisch in den Daten direkt mit drin ist. Das heißt, es ist immer möglich, die Bedeutung eines Datensatzes, wenn der aus dem Kontext mehr oder weniger raus ist, direkt wieder nachzuvollziehen. Wenn du irgendein JSON-Dokument irgendwo findest mit irgendwelchen Key-Value-Pairs, die, wie in dem Beispiel von Angelo eben gezeigt, irgendeine ID darstellen, dann bist du verloren. Und bei RDF ist das halt nicht der Fall. Da hast du immer deine URIs, wo du die weiteren Informationen herkriegst. Und wie du es dann darstellst, das ist dann Implementationsfrage, ob das XML, JSON oder
dein davon.
Ja, wenn ich jetzt da mit einem neuen Projekt anfange, woher weiß ich denn überhaupt, welche Daten als Open Data verfügbar sind? Wie komme ich an diese URIs? Also, das ist ja eigentlich die Grundlage von dem Ganzen. Ich sehe ja erstmal nicht, wenn ich jetzt einfach im Browser unterwegs bin, dass da mehr hintersteckt. Wie komme ich da dran?
Das ist nicht immer definiert.
Ja, aber du musst ja erstmal wissen, wo fängst du an?
Wo steige ich an?
Es gibt semantische Suchmaschinen, da kann ich Dinge finden. Guter Anlaufpunkt für die Praxis ist derzeit DBpedia, wobei noch nicht mal unbedingt, weil DBpedia, glaube ich, gar nicht so viele ausgehende Links hat. Aber sagen wir, wenn man sich mit dem Thema befasst, dann stößt man auf so einige Projekte, die derzeit sehr viel bereitstellen. Semantische Suchmaschinen, denke ich, werden in den nächsten Jahren auch noch stärker werden, vor allem wenn Google sich jetzt auch noch mit dem Thema befasst. Ich kann auch mal noch eine Folie weiter skippen, da kommen noch ein paar weiterführende Links. Zunächst mal, also ihr könnt mich jederzeit gerne kontaktieren, angelo.feltens@online.de oder über Twitter und auch Identica, steht jetzt hier nicht dabei, ich bin auch bei Identica unter afeltens erreichbar. Achso, hier sind ja sogar die Links. Ah, genau, linkdata.org ist ein guter Anlaufpunkt, ist so eine Art Portalseite, enthält also selber nicht so viele Infos, aber viele Links auf andere Infos, auf anderen Seiten. Und gerne dürft ihr auch meinen Blog lesen, datenwissen.de. Da blogge ich hin und wieder über Linkdata und was so rundherum dazugehört. Ja. Dann zum Abschluss noch ein paar Attributions für die Bilder, die ich verwendet habe. Dank Creative Commons Lizenzen konnte ich die verwerten. Danke an die Urheber. Der Vortrag selbst ist auch wieder unter Creative Commons Lizenz, wird in Kürze, werde ich ihn bei GitHub hochladen, irgendwann die nächste Woche, werde ich dann auch nochmal unter datenwissen.de bekannt geben, wo das genau da liegt. Ja, okay, damit wäre das formelle abgeschlossen mit Lizenzen und solange hier, glaube ich, keine Leute reinplatzen oder ihr weg wollt, also, oder wir schließen das offiziell ab jetzt, ihr könnt aber natürlich noch mit mir reden. Ich bin dann auch noch da, heute und morgen. Ja, that's it.